Das war sicherlich der Moment, wo der Bäcker die Kapazitäten relativ schnell nach oben schrauben musste, oder?
Von 12 auf 42 Tonnen.
42 Tonnen Christstollen im Jahr.
Mhm.
Regenschirm, Trinkflasche, alles, was ich an Werbe-Merchandising-Material bekomme, der Einkaufswagen-Chip, das könnt ihr alles liefern.
Wir haben APIs zu allen Herstellern in Europa, 150.000 Artikel.
Wie viel Kohle war das?
5 Millionen Euro.
Ihr habt 5 Millionen Euro nach Asien überwiesen, ja, in der Hoffnung, dass in der größten Epidemie der Neuzeit quasi die Ware hier ankommt, ihr die an Kunden weiterverkaufen könnt und Co. Damit wart ihr auch blank.
Genau. Und dann ging es erst los. Wow. Die Überweisung war das Einfache.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Danilo Schmidt von Brandable. Heute gibt es gleich mehrere Premieren. Die eine ist, dass wir jemanden da haben, der den weiten Weg von Dubai nach Deutschland angetreten ist, um heute bei uns zu sein. Er ist vor allem erste Generation Unternehmer, jemand, der absolut all in geht. Wir erfahren, warum er in seiner Jugend mit Autogewinnspielen fast Millionär geworden ist, heute 100 Tonnen Stollen pro Jahr verkauft und am Ende des Tages mit Brandable mehr als 100 Millionen Werbeartikel quer in die ganze Republik verkauft. Herzlich willkommen, Danilo.
Danke, lieber Markus. Freue mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass du hier bist und dass du vor allem den weiten Weg aus Dubai angetreten hast. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du?
Ja, Danilo Schmidt, 40 Jahre jung. Das Alter habe ich aus meiner Sprache gestrichen. Das sehe ich nicht so positiv. Zwei Kinder, lebe seit 4,5 Jahren in Dubai. Bin sogenannter Remote Living CEO. Mhm. Unternehmer, ehemaliger Leistungssportler, Investor, Content Creator und bald auch Buchautor. Ich muss nur noch launchen. Und liebe Unternehmen, liebe Business. Ganz klein angefangen, bin häufig gefallen auf dem Weg. Viel gelernt, das ist auch in mein Buch eingeflossen. Und ja, freue mich einfach heute über Storys zu reden, die das Leben spannender machen.
Ja, ich glaube, es wird ein extrem guter Podcast. Vorgespräch war schon Wahnsinn. Wo kommst du her ursprünglich? Aus welchem Teil Deutschlands?
Genau, ich bin in der DDR geboren, in Sebnitz. Dort war ich 2 Wochen, war dann 3 Jahre lang in St. Petersburg mit meinen Eltern, weil DDR war es eine Ehre, wenn du gute Noten hattest, konntest du dich als Kader qualifizieren, ja, in der Sowjetunion zu studieren. Dort haben sie Medizin studiert. Dann zwischen Eisenach und St. Petersburg ab und zu mal krank und meine Großeltern haben mich wieder ausgepäppelt.
Wow.
Hin und her gependelt. Und bin dann mit 4 Jahren nach Suhl, Simson-Werke Suhl, Waffenschmiede Suhl, kennt man vielleicht noch,
ja,
bis ich 7 war und dann Richtung Nienburg an der Weser, Niedersachsen, bis zur 10. Klasse, hab dann Hannover mein Abitur gemacht und dann zum Studium zurück nach Dresden und dann internationales Studium gemacht.
Und da auch hängen geblieben am Ende des Tages.
Genau, bis auf dann.
Bis auf Dubai dann natürlich.
Genau, 4, 5 Jahre.
Das heißt, die Eltern jetzt, Mediziner, genau, damit ein Freiberuflerhaushalt, aber nicht typischerweise ein Unternehmerhaushalt.
Nee.
Ne? In der DDR ist ja eh so, da meistens nicht so viele Generationen an Unternehmern, auf die wir da zurückblicken können.
Das stimmt, ja.
Schule hast du aber relativ klassisch gemacht, also Realschule, Gesamtschule, Abitur, wie auch immer, ganz normaler Schulweg.
Genau, Abitur gemacht, war auf einem guten Kurs, hab dann kurz vor Abiturende meine Leichtathletikkarriere an den Nagel gehängt wegen einer Verletzung. Bin dann ein kleines Loch gefallen. Meine Noten sind dann von, glaube ich, einem Zweierschnitt auf einen 3-1er-Schnitt abgerutscht. Ich habe Abitur mit 101 Punkten gemacht. 100 brauchtest du, um zu bestehen.
Wow.
Bin dann wirklich nach unten durchgeraschelt.
Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie springen muss.
Genau. Hab aber immer, aber frühzeitig dieses Thema Unternehmertum, Verkaufen schon gelernt und auch während der Schulzeit eigentlich mit 16 schon angefangen, Versicherungen zu verkaufen bei der OVB.
Bei der OVB, dann, also schon so ein bisschen Strukturvertrieb.
Ja, aber da lernst du die Grundlagen. Ne? Mein erster Mentor hat mir damals das Buch Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, geschenkt und das mit 18. Das hat einen extrem prägenden Charakter. Oder How to Win Friends
das
and Influence People von, ja, Dale Carnegie.
Ja, Wahnsinn. Habe ich mal jedem Mitarbeiter geschenkt hier. Das,
ja,
ist ein ganz, ganz tolles Buch.
Das hat mich sehr früh frühzeitig entwickelt, weil wenn du lernst, kalt Menschen anzusprechen,
ja,
dann verlierst du halt eben auch die Hemmnisse. Und er hat mir damals gesagt, das ist auch tatsächlich heute noch ein Live-Trick, wenn du jemanden kalt ansprichst, dann schau, ob er lächelt. Weil, ja, du möchtest nicht in ein System eingreifen, in den Menschen, der gerade irgendwie Probleme durchmacht, der in sich gerade irgendwie, ja, der nicht stabil ist. Deswegen lächelnd Leute ansprechen. Und die Phrase war immer, Entschuldigung, sind Sie mir gerade positiv aufgefallen? Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Ja. Was machen sie eigentlich beruflich? Und dann bist du im Kontakt. Und wenn du lächelst und eine gute Ausstrahlung hast, dann sagst du, okay, bringt mich jetzt nicht um. Warum nicht beantworten?
Du hast Vertrieb von der Pike auf gelernt, ne?
Auf der Straße in Hannover mit einem Anzug am Hauptbahnhof und Kaltmenschen angesprochen.
Wow.
Mit einem schönen Notizbuch dazu.
Das heißt, wirklich hart am Anfang Versicherung über OVB auch verkauft. Und dann kam ja, glaube ich, schon relativ schnell auch die Themen mit den Autogewinnspielen und so.
Genau. Kurzes Studium, vielleicht Vorberg, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne International Business studieren.
Ja.
War in Dresden, war dann beim Produktionscontrolling bei VW. 3 Monate im Praktikum, war dann in Barcelona im Auslandssemester. Dann war ich in Dublin im Auslandspraktikum, dann im 2006 im Auslandssemester in Dublin. Und währenddessen habe ich immer in der Bar gearbeitet, im Taschenberg-Palais, im Kempinski in Dresden.
Mhm.
So habe ich damals auch unseren Bäcker kennengelernt. Bäcker kommt dann, in der Ansage hast du schon gesagt, bei uns gibt es das Thema, da spielt Dresdner Christian eine besondere Rolle.
Mhm.
Als Dresdner, heute in Dresden lebend. Und das Unternehmen ist auch dort ansässig. Und habe dann quasi einen Abschluss gemacht und 2007 dann mit einem Freund während der Bachelorarbeit kurz vor Ende dann halt das Autogewinnspiel-Business gestartet. Das war damals so ein Promoter-Job und wir haben es auf selbstständiger Basis gemacht. Der lief sehr gut an. Nach 3 Wochen hat er mich beschissen. Und wie das Leben halt manchmal so ist.
Ja.
Falsch abgerechnet.
Passiert ja im Vertrieb öfter mal, habe ich gehört.
Soll vorkommen, ja.
Erzähl mal von diesem Autogewinnspiel-Business, weil ich bin ja völlig fasziniert, über welche Zahlen wir da reden. Du hast ja zu mir gesagt, wenn wir ein Jahr früher gestartet hätten und das durchgezogen hätten, wären wir definitiv Millionäre damit geworden.
Genau.
Erzähl mal, wie das Autogewinnspiel-Business damals funktioniert hat. Das war ja relativ frisch.
Also das Business gab es 3 Jahre. Man hat, die Idee war, dass Axel Springer, große Medienhäuser hatten halt Kundenbedarf. Und wie hast du Kunden bekommen? Indem du Leads eingesammelt hast. Also es waren Offline-Leads. Das heißt, wir haben ein Auto an einem Bahnhof gestellt oder in einen Supermarkt, haben kleine Tresen daneben aufgebaut, haben die Kennzeichen geändert in Gewinn mich, haben den Fensterschlitz ein bisschen aufgelassen. Auf den Tür, also auf diesen Bistrotischen standen halt eben die Karten. Du kannst deine Daten ausfüllen und hattest damit die Chance, Tauschdaten gegen Gewinn. Ja, bevor du bei der Lotterie Geld zahlst, dass du gewinnen kannst. Hier musstest du nicht zahlen. Der Preis war quasi dein Datensatz. Und witzigerweise habe ich 2006, während ich meiner Bar gearbeitet habe, und wir haben 2007 das Business gestartet, selber einen Anruf bekommen und hatte damals keine TV-Zeitung und ich hatte auch kein Manager-Magazin und habe selber dann, nachdem ich in einem Club einfach eine Frau gefaltet und wollte, dass ich gesagt habe, okay, ich unterschreibe dir die Karte, nimm die halt mit, dann hast du 1 Euro verdient. Das gab es auch als Promotorenjob. Tatsächlich eine Hör zu dann gekauft und ein Manager-Magazin, weil ich hatte es nicht zu Hause und bin quasi, das könnte man sagen, auf den gleichen Trick reingefallen. Am Ende war es ja kein Trick, weil Kunden haben natürlich Bedarf und Leads gibt es halt online oder offline.
Also
für uns war das ein ganz legit Business damals.
Also wir reden davon, das Auto gab es wirklich.
Ja.
Das wird auch alles über Notar gemacht. Das heißt,
genau,
es gibt auch einen Gewinner.
Genau.
An hochfrequentierten Plätzen werden diese Autos hingestellt, Bahnhöfen, wo auch immer. Da wird die Scheibe vielleicht so ein bisschen aufgelassen. Draußen liegt so eine Karte. Hier deine Daten eingeben, um zu gewinnen. Dann machst du dein Kreuz an der richtigen Stelle, dass du aber auch von Drittpartnern angerufen werden kannst.
Du musst dann Opt-in geben. Wenn du es nicht gegeben hast, haben wir natürlich nicht nachgetragen, sondern konntest dann nicht verwerten. Aber das hat die meisten haben das getan.
Okay, wie viele Leute schmeißen an guten Tagen in dieses Auto solche Briefe rein?
Du wirst nicht glauben, Dezember 2006 auf 2007 Januar, da haben am Dresdner Hauptbahnhof ca. 5.000 bis 6.000 Karten am Tag in einem Auto gelegt.
Pro Tag?
Genau, 6, 12, 18, 24, 30, also 40.000, 45.000 Karten die Woche. Das Businessmodell war damals einfach, die haben sie noch Premium bezahlt, 1,80 Euro pro Karte. Das heißt, du hast die Woche 50.000 bis 80.000 Euro Umsatz gemacht mit einem Stand, der dich vielleicht 1.000 Euro gekostet hat und Mietkosten bei einem Mietwagen von einem C-Klasse oder einer E-Klasse waren auch nicht relevant. Das Schlimmste war, dass du 3-mal am Tag einen Promoter einschicken musstest, weil die Karten leer waren, du musstest sie auffüllen.
Das ist ja Wahnsinn.
Genau.
Also wenn du das Game einigermaßen drin hattest und an 20 verschiedenen Standorten warst.
Wir hatten 12, in der Spitze hatten wir 12 Autos, 2007 auf 2008, aber du hast halt pro Stand nur noch 200, 300 Karten gemacht. Und ein Jahr zuvor hast du halt 3.000, 5.000, 10.000 Karten gemacht, weil es neu war. Jeder wollte ein Auto gewinnen für eine Unterschriftskarte. Also eine Postkarte ausfüllen und ein Auto gewinnen. Aber tatsächlich ist das ein Lead-Gen-Business offline, wo man Modelle findet, wo du heute halt eben Landing-Pages hast, Field-Marketing machst, Social Media. Das Ganze gibt es heute digital und hat damals funktioniert, hat funktioniert auch heute noch.
Werbung.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Es geht um mein eigenes Unternehmen, Edsel, und damit um das Thema Affiliate Marketing. Effizientes Marketing ist gerade in der heutigen Zeit der Schlüssel zum Erfolg. Doch wie erreicht ihr mehr Kunden, ohne unnötig Budgets zu verbrennen oder Google, Meta und Co. einfach nur pro Klick oder View zu bezahlen? Die Antwort ist einfach, sie heißt Affiliate Marketing und die Formel ist 100% Erfolg bei 0% Risiko und damit maximaler Umsatz für euren Online-Shop. Mit AdSell setzt ihr auf eine rein erfolgsbasierte Abrechnung und zahlt nur für echte Verkäufe und Transaktionen. Keine Fixkosten, keine monatlichen Gebühren, dafür maximale Reichweite mit zahlreichen starken Partnern wie MyDeals, Payback oder auch großen Verlagshäuser wie Border oder Axel Springer. Egal, ob ihr auf Verlagsseiten, themenspezifischen Blogs, Deal- oder Rabattportalen erscheinen wollt oder Preisvergleiche nutzen wollt oder in Google CSS auftauchen wollt, mit AdSell bringt ihr euren Shop und eure Produkte genau dorthin, wo eure Zielgruppe unterwegs ist. Die Anmeldung ist einfach, das System intuitiv und unser Support hilft euch, das Beste aus eurer Kampagne herauszuholen. Startet jetzt und skaliert euren Onlineshop unter adsell.de oder werft einen Blick in die Shownotes. Viel Erfolg und bis bald.
Werbung Ende.
Ja, und du hast ja von dem ersten Dämpfer erzählt, dass sich dein erster Geschäftspartner nach 3 Wochen betrogen hat bei der Abrechnung. Auch bei diesem Auto-Gewinnspiel-Business gab es ja in einem ziemlich ungünstigen Moment für dich den nächsten Dämpfer. Und zwar auch völlig unverhofft. Ihr wart ja unterwegs bei der Olympiade.
Genau. Wir haben dann im Mai 2007 mit meinem Onkel und Geschäftspartner dann KSI National gegründet. Sind ein Jahr später.
KSI steht für was?
Kaspar Schmidt Ideen.
Ah, okay, erst genau.
Ja, am Anfang ist man immer kreativer als vorne. Meistens nimmt man seinen Nachnamen oder Vornamen. Die wenigsten kommen auf eine Brand, die man irgendwo entwickelt.
Nicht im ersten Schritt, ja.
Ja, MAN das Gleiche, ne? VW. Und genau, wir sind 2008 zur Olympiade nach Peking geflogen. Über Malaysia, dann noch in Thailand und waren gerade da und Urlaub gemacht, uns die Olympischen Spiele angeguckt und plötzlich kommt der Anruf von unserem ersten Mitarbeiter, dem Felix, der sagt, Uwe, Danilo, uns werden gerade alle Stände storniert, weil es einige Mitbewerber gab, die sich für nicht als Gewinnspiel geäußert haben, sondern eben als VW, BMW und Audi halt auf Kirmessen ausgestellt haben und haben quasi unter Vortäuschung falscher Tatsachen halt das gleiche, ein ähnliches Geschäftsmodell betrieben. Und das ging durch die Medien, Betrug, dies, das, es ist alles nur Schwindel. Bei denen wurden tatsächlich auch die Autos nicht notariell halt eben beglaubigt und verkauft. Und dann brach halt das Business ein.
Mitgehangen, mitgefangen, für euch gab es keine Stände mehr. Das Business war komplett in den Medien drin, die Leute haben nicht mehr Karten abgegeben.
Die Stände stornierten, die Kunden füllten weniger aus, das Business plammerte da einfach. Und wir saßen auf 7 Leasingfahrzeugen.
Auf 7 Leasingfahrzeugen und das war der Hauptteil eures Umsatzes?
Genau.
Okay. Ja, dann musst du euch, glaube ich, auf der Rückreise dann von Peking relativ schnell überlegen, was ihr anders macht, oder?
Das auf jeden Fall. Wir haben dann relativ schnell pivotiert. Wir haben einen Simple Ring, haben wir das damals genannt, einen Handyvertrag für Studenten aufgelegt. Das Modell war einfach, du kriegst 60 Minuten frei im Monat und 10 SMS für 24 Monate. Damals hat Vodafone für Neukunden relativ viel Geld bezahlt für diesen Vertrag, 360 Euro. Wir haben gesagt, der Vertrag ist kostenlos, also 9,99 € im Monat sind 240 Euro auf plus minus auf 24 Monate Laufzeit. Wir haben die 240 Euro an den Studenten zurücküberwiesen.
Von eurer Provision.
Genau. Und damit hat er einen kostenlosen Handyvertrag gehabt. Hat das ausgegeben im ersten Moment, dann hätte er es halt nicht frei gehabt, aber wir haben den Studenten quasi einen kostenlosen Studentenvertrag gegeben von Vodafone mit 60 Minuten telefonieren. Und 10 SMS frei.
Ja.
Und wie war er kostenlos, indem wir ihm das Geld überwiesen haben und von der Provision abgezogen haben.
Okay, also habt ihr 120 Euro an jedem Vertrag gemacht unterm Strich. Genau. Das habt ihr ein paar Monate durchgezogen, habt ein paar hundert Handyverträge damit geballert.
Bis die Provision gekürzt wurde. Wieder ein Geschäftsmodell vorbei.
Aber ihr wart sehr experimentierfreudig, finde ich ja geil.
Ja.
Okay.
Genau.
So, was war das nächste?
Dresdner Christian. Im Dezember zuvor hatten wir 4 Stände in der Berliner Region, wo wir uns auch gerade befinden, für das Fahrzeuggeschäft und haben dann 2 Weihnachtsmärkte angemietet und dort Dresdner Christian verkauft. Warum? Weil ich einen Bäcker kennengelernt hatte zu meiner Barzeit. Während meines Studiums habe ich immer so 2-3 Mal die Woche in der Bar gejobbt und hat ihn dann angeboten, weil ich wusste, wie gut er sich in Dresden verkauft, das eben vor Ort zu verkaufen. War nicht wirklich erfolgreich, weil hohe Logistikkosten, Transportkosten, du brauchst Verkäufer, du musst die Stände buchen, wenn du eine B-Lage hast, die Leute kenne ich noch nicht, also braucht das 1-2 Jahre, bis es funktioniert.
Ja.
Kein cooler Business Case, eine Summe draufgezahlt, aber ich wusste, was der Dresdner Christstollen ohne Standkosten offline verkaufen kann, sodass wir dann 2008 zum Herbst hin gesagt haben, komm, lass uns einen Online-Shop machen.
Ein Online-Shop für Dresdner Christstollen, für ein Produkt?
Ja.
Der heißt wie?
Stollernausdresden.de.
Okay, weil Dresdner Christstollen bestimmt geschützter Markenbegriff und so.
Genau.
Stollen aus Dresden.de. Und da habt ihr diese Stollen versucht, 2008 online an den Mann die Frau zu bringen.
Genau. Aber telefonische Kaltakquise und ein bisschen SEO, was damals noch einfacher war.
Okay, aber ihr habt, glaube ich, von Anfang an den Stollen ja nicht an dem Einzelkunden ausgerichtet, sondern ihr wolltet B2B-Geschäft machen, Firmenkunden und
habt
gesagt, wir bauen euch einen personalisierten Christstollen.
Genau. Das war eigentlich so die Geburtsstunde, wo wir für uns einen Blue Ocean gefunden haben. Stollen wurden damals meistens auf Weihnachtsmärkten verkauft, wenig online, also online ging gerade das los. Und wir haben nicht gesagt, wir wollen es an Endkunden verkaufen, sondern als B2B-Unternehmen, also an Firmen, die das als Weihnachtsgeschenk gebrandet, also personalisiert, individualisiert, dann ihre Kunden rausgeben. Und in dem Jahr haben wir quasi HP als ersten Kunden gewonnen, haben dort quasi individuelle HP-Stollen gemacht. 17.000 Mini-Stollen, die wurden in 70 Mediamärkten verteilt zu jedem verkauften HP-Produkt. Gab es dann halt ein Add-on, also über WKZ finanziert, Mini-Stollen dazu. Und das kam richtig gut an. Das war quasi die Geburtsstätte vom individuellen Dresdner Christstollen. Nur an Business-to-Business, Blue Ocean und Kaltakquise und Netzwerk und Kontakt am Anfang.
Du redest ja viel von diesem Blue Ocean, ne? Am Ende des Tages war da, also Dresdner Christstollen als Produkt war bekannt, hat sich in keinster Weise online verkauft. Dann hattest du ein zweites Feld, Christstollen als B2B-Geschenke war jetzt auch kein Markt, den irgendjemand schon vor euch eröffnet hatte. Genau. Das heißt, die haben wirklich gesagt, okay, wir verkaufen sowohl online, auch gerne an Endkunden, wenn irgendeiner sich verirrt und bestellt, aber vor allem verkaufen wir Christstollen als Produkt an B2B-Kunden. Die Produkthoheit hattet ihr so ein bisschen schon, weil ihr ja die Partnerschaft mit diesem Dresdner Bäcker hattet. Zur Information an die Hörer und Zuhörerinnen. Nur ein Bäcker aus Dresden darf Dresdner Christstollen auch backen.
Absolut.
Okay, das heißt, du brauchst quasi
geschützte geografische Ortsangabe. Okay. Es gibt knapp noch 150 Bäckereien, die in Dresden und Umland Dresdner Stollen backen dürfen.
Ja.
Ist auch Marke des Jahrhunderts. Erstmal nicht erwähnt, 1474, also wahrscheinlich eines der ältesten Weihnachtsgebäcke überhaupt und hat eine ganz, ganz lange Tradition und wird von klein wie groß gegessen und hat da dieses Familiäre, weil du halt in das Herz von Familien feiern kommst, 24, 25, 26 zum Dezember, 1., 2., 3., 4. Advent, alle kommen zusammen, Oma, Opa, Freunde, wenn du dann dieses Paket aufmachst und siehst halt eben, hey, meine VW-Niederlassung hat mir gerade diesen Stollen geschenkt. Du machst die Banderole auf oder hast einen schön bedruckten Karton und isst dann einen richtig hochwertigen Stollen. Gehst nicht in den Supermarkt, sondern ist von Hand gemacht.
Ja,
Manufaktur. Ein schönes Produkt,
definitiv.
Näher kommt man, glaube ich, gar nicht in diese Zeit der Reflexion und in diese Dankbarkeit. Ne? Weihnachten, man sitzt zusammen.
So, dann kann ich mir trotzdem vorstellen, das ist harter Vertrieb. Also viel Cold Calls. Du musst ja den Stollen erstmal als Werbepräsent auch den Kunden näher bringen.
Genau.
Du hast eine Saisonalität drin. Stollen isst man ja meistens nicht bei 35 Grad. Nee. Oft, einige schon. Das heißt, das konnte auch nicht das letzte Produkt für euch sein. Das hätte da im Sommer die ganze Zeit nur auf Ibiza rumliegen können. Also stelle ich mir so vor, oder? Das ist ja endlich das Produkt.
Ja, ein Online-Shop für Dresdner Christstollen hat damals am 24.12. war Schluss. Heute gibt es noch ein paar Hardcore-Fans, die halt auch noch
die essen das ganze Jahr.
Genau, die sagen, ich kaufe den jetzt am 1. Januar, dann kann ich ihn bis März liegen lassen, weil dann ist er richtig gereift. Nein, also am Ende ist das ein saisonales Produkt. Online ist nicht gleich online, weil ich habe halt diese saisonalen Schwankungen und deswegen haben wir dann 2009 ein neues Segment von uns aufgestoßen, wieder Kaltakquise, neues Produkt. Das zweite personalisierte Produkt, und zwar haben wir kleine Regen-Poncho-Balls an Events, an Radioersender, an Erlebnisparks halt eben verkauft, weil wir über diese Brücke kommen mussten. Das Fahrzeuggeschäft war ja tot, die Handyverträge waren tot, Stollen online ging ganz gut los, wir hatten die Personalisierung dazu genommen, lief gut, aber wir mussten halt ins Sommerloch halt eben das Sommerloch überwinden.
Da habt ihr Ponchos, also wir reden von so kleinen Bällen, Kugeln, die bedruckt sind aus Kunststoff.
Da ist ein Regenponcho drin, der war auch bedruckt. Und den kannst du halt hier an die Hose hängen oder halt eben an deinen Rucksack. Und wenn es mal regnet, packst du ihn aus. Und das Schöne ist, ist nicht in Plastik gewickelt, sondern du kannst ihn wieder einrollen und packst ihn wieder in die Kugel und verwendest ihn halt wieder. Also dieser nachhaltige Gedanke war damals dann schon eigentlich ganz praktisch.
Das ist ein gutes, solides Produkt. Wahrscheinlich nicht ganz ein Blue Ocean, weil das, ne?
Nee.
Nee, genau.
Aber es war personalisiert und kam durch Zufall halt eben, weil wir halt den HP-Kunden hatten.
Ja.
Und der quasi Hauptsponsor für die Leichtathletik-Europameisterschaften 2009 war. Dass wir gesagt haben, okay, mach mal Stollen. Dann haben wir Osterbrot probiert, das wollten sie nicht. Dann war die WM war es 2009. Genau, Weltmeisterschaft. Der Usain Bolt, Weltrekord über 100 Meter gelaufen. Und so kam dann das eine zum anderen, dass wir gesagt haben, erster Werbeartikel, zweiter Werbeartikel, Kaltakquise, erster Online-Shop. Und dann haben wir gesagt, okay, wie wachsen wir jetzt, wie verdienen wir jetzt Geld?
Und ich glaube, dann kam ein echt lustiger Brief von Google ins Haus geflattert, oder?
Ja, ja. Da merkt man mal wieder, dass offline wirklich funktioniert. Google schickte uns im Juni oder Juli 2009 eine Gutscheinkarte mit Starte Google AdWords heute, ich schenke dir 50 Euro, du gibst mir 50 Euro und guckst einfach mal, wie es funktioniert. Und das war etwa, für unseren Onlineshop war das etwa so, als würdest du den auf Steroide packen, weil wir statt Kaltakquise den letzten Schlüssel in einem Geschäftsmodell gefunden haben, den wir bis dahin nicht hatten. Wahnsinn. Denn die Wandlungsquote auf dem Cold Call war in der Regel 10 Interessenten, 1-2 Aufschlüsse. Und das heißt 1-2%.
Auf 100 Cold Calls.
Auf 100 Cold Calls.
100 Cold Calls. 10 Leute haben gesagt, genau. Ja, ich will. Und 2 konnten zu
interessiert.
Abschließen.
Das war so die Ratio. Die Schlechten machen 1%. Wenn du dranbleibst, 1-2% der Kunden kannst du immer überzeugen. Aber wenn ein Kunde zu dir kommt, wo du kein Interesse wecken musst, und er sagt, ich hätte gerne Christian und ich brauche 500 Mitarbeiter, mach mir mal ein Angebot. Und du hast jetzt Blue Ocean, du bist der Erste, der Individualisierung macht. Der kriegt ein Erstgespräch, wo er qualifiziert wird. Der kriegt ein Design von dir geschickt. Der kriegt ein kostenloses Muster geschickt. Der kriegt einen Follow-up-Call geschickt. Ja. Dann hatten wir eine Wandlungsquote von 87%.
87 auf 100 Anfragen?
Ja. Die nächsten 3 Jahre.
Das war sicherlich der Moment, wo der Bäcker die Kapazitäten relativ schnell nach oben schrauben musste, oder?
Wo er sich gefreut, genau. Wo wir von 12 auf 24 Tonnen gegangen sind. 42 Tonnen.
42 Tonnen Christstollen im Jahr.
Mhm.
Okay, also wir reden von Zehntausenden. 42, oder?
Richtig. Tonnen, ja. Wenn man jedes Jahr Hunderttausende Stollen. Gibt ja in klein bis groß und meistens personalisiert. Und okay. Da gibt es alles. Holzkisten, Aludosen, Verpackungen. Wir machen Sets mit Champagner, mit Wein. Morgen haben wir eine Produktion. Wir produzieren Gin-Stollen für einen Kunden, weil wir gesagt haben, Gin ist auch mal eine coole Variante. Statt Rumstollen machen wir, wir haben auch Whisky-Stollen schon gemacht. So als Unpack, einfach mal neue Rezepturen probieren, ein bisschen kreativ sein. Das macht Spaß.
Okay. So, dann hatte er 2 Produkte.
2.
Ja, wie ging es weiter?
Ja, das also nochmal Cold Calls nach AdWords wollte ich nicht machen. Es war einfach nicht produktiv. Das bedeutet, wir haben uns Oktober 2009 dazu entschlossen, einen Werbeartikel-Shop zu bauen auf Magento-Basis. Ich glaube, Magento wurde früher später von PayPal gekauft und dann in eBay verschmolzen. Ich glaube, eBay war irgendwann dann noch auf Magento. Cooles Shop-System, Open Source, super modern. Haben es gebaut und gesagt, okay, wir machen jetzt Werbeartikel. Wir haben zwar noch keine Lieferanten und wir wissen auch nicht wie und nicht wo und nicht was, aber wir haben 2 Produkte, die wir mit Branding verkauft bekommen. Jetzt gibt es dieses Google AdWords und das wird schon irgendwie funktionieren. Dann haben wir im Januar eine Messe besucht.
Ja.
Die PSI ist heute die größte. In Düsseldorf ist die immer eine Woche. In der ersten Januarwoche, 6., 7., 8. Roundabout. Und dort waren 4.000 Aussteller, 7 Hallen, Hersteller aus der ganzen Welt, aus Europa, große Druckereien, die wirklich, ne, Oldschool-Hersteller, Handlerstruktur, der Hersteller davon nicht an die Industrie nicht verkaufen, also Industrie bist du dein Unternehmen, mein Unternehmen. Dafür ist der Werbeartikelhandel da. Und ja, kam zurück mit, keine Ahnung, vielleicht 100 Katalogen, die auf den Tisch ausgekippt beim Uwe und gesagt, so. Hier sind sie, wir machen jetzt Werbeartikel.
Oh Gott.
Artikel rein. So, damals hatten wir, war jeder Preis auf Anfrage. Also
genau.
Es gab keine Druckkonfiguration, die Leute sind mit Katalogen rumgelaufen. Also auch da, Oldschool-Industrie.
Ja.
Online war schon, es gab zwar schon Platzhirsche, die waren auch schon ziemlich groß, aber mehr als Anfragen oder neutral konntest du nicht bestellen. Das heißt, du brauchst immer Sales, du brauchst immer Customer Sales, immer Beratung und Co. 2010 war ein tolles Jahr. Wir haben dort noch den Hype von der Fußballweltmeisterschaft bekommen. Mhm. Sind im Jahr gleich von 250.000 auf 1 Million gewachsen. Das erste Mal die Million Umsatz geknackt.
Cool.
Das war dann auch so dass der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir haben skaliert, wir wachsen. Wir haben Vertrieb, Marketing und Distributionskanal geklärt. Jetzt heißt es, the sky is the limit, keep going, keep innovating.
Und dann habt ihr auf der Grundlage Produkte gelistet, immer mehr.
Ja.
Jetzt kannst du ja klassischer Zwischenhändler sein. Mhm. Also ihr bezieht die Produkte ja wahrscheinlich aus Deutschland, Portugal, China, Indien, wo auch gerade das Produkt herkommt. Das heißt, Regenschirm, Trinkflasche, alles, was ich an Werbe-Merchandising-Material bekomme, der Einkaufswagen-Chip, das könnt ihr alles liefern.
Haben wir APIs zu allen Herstellern in Europa, 150.000 Artikel.
150.000?
Die in ganz vielen Farben mit riesen Stock-Leveln verfügbar sind, die online gekauft werden können. Teilweise produzieren wir schon in 24 bis 48 Stunden plus Lieferversand, je nachdem, wo unser Producer oder unser Drucker halt eben ist. Und die ganz, ganz großen Projekte für die großen Konzerne, wir haben ja mittlerweile über 100.000 B2B-Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten.
100.000, ja. Die bei euch bestellen?
Mhm.
Was sind so große Projekte mit Konzernen? Also was sind so typische große Projekte, die in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst...
Also ich fand zum Beispiel den Orangina-Baum ganz cool. Da haben wir einen fast zweieinhalb Meter großen Orangina-Baum gemacht, ja. Für Krombacher mit einem Echtholzstamm, musste Echtholz sein. Der hatte einen kleinen Betonsockel, der war in einem Korb drin mit ein bisschen Grünzeug drauf, 1380 Blätter, 13 Äste, 50 Orangen. Der musste aber faltbar sein, der musste auf Palettenmaß packen. Das heißt, wir mussten in der Mitte cutten, wir mussten irgendwie Metallstifte eingebohrt werden, wie so ein Steckprinzip, dass er in Palettenkarton gepasst hat. Und die standen dann 500, 600 Stück in den Getränkemärkten als Promotion, damit das halt alles schön aussieht.
Okay, also es ist nicht nur, jetzt kann ja Seidel kommen, kann quasi Regenschirme für seine Kunden bei euch bestellen.
Ja.
Point taken, geht relativ automatisiert, da muss wahrscheinlich noch nicht mehr einer mit mir reden. Aber wenn eben so jemand zu euch kommt wie Orangina und hat so einen speziellen Wunsch, wo die auch sagen, es muss den Logistikanforderungen entsprechen, deutschen Arbeitsschutz und den ganzen Käse, ja. Ihr baut from the scratch dieses Produkt für Orangina mit euren Designern.
Genau, Familienmotto, Lebensmotto, es geht nicht, gibt's nicht. Du kommst zu uns mit einer Idee, wir machen eine Blaupause, wir machen Prototypen, wir stellen Werkzeug her, wir machen Schnittmuster, Andruckmuster, geben das in die Hand, wir machen eine Revision, wir verbessern, bis du happy damit bist, bis zu, dass wir Spritzgusswerkzeuge für Weltmarktführer herstellen, die ihr Produkt, zum Beispiel als Toolbox,
ja.
Kann den Namen nur nicht nennen,
ja.
Kopieren wollen in Miniatur, weil sie dann halt eben die Toolbox, die aussieht wie ein spezieller Stecker,
ja.
Ihren Kunden schenken können, so als Gimmick. Also kauf das Produkt bei mir, also vom Scratch.
Das heißt, ihr seid bei normalen Produkten wie Regenschirmen, Flaschen und Co. seid ihr absolut kompetitiv, weil ihr Zugriff auf die ganze Welt habt zu Herstellern, Produzenten, ja. Und dann entscheidet sich nur noch, will der Kunde 300 Flaschen oder 5000 Flaschen, weil je nachdem produziert man vielleicht, ja. Irgendwo anders oder lohnt sich Logistik.
Und will einen verlässlichen Partner, der wirklich liefert und schnell und die Prozesse im Griff hat, weil kann ja auch viel schief gehen im Prozess, ist ja viel manuelle Arbeit, aber das bekommst du bei uns im Standard, genau.
Aber ihr stellt doch den Überraschungsei Kinderschokoladentrolley her.
Zum Beispiel.
Ne, zum Beispiel. Also
könnte wirklich, einer von unseren Artikeln sein.
Ah ja, okay. Weil es wirklich Kunden gibt, die sehr spezielle Wünsche haben, da seid ihr genau der richtige Ansprechpartner. Ja. Also es ist auch eine Manufaktur irgendwo am Ende,
genau,
des Tages.
Wir haben eigenes Sourcing-Team, Designer-Team, eigenes Office in Asien und dort gehen wir zu den Fabriken.
Da habt ihr auch Leute sitzen,
ja.
In Asien. Wie viele Leute seid ihr heute?
Knapp 70.
Okay. Und wir reden schon von einem sehr soliden, achtstelligen Umsatz, den ihr mit diesem Unternehmen macht.
Genau.
Also so wirklich eine super Erfolgsstory.
So, ich glaub, zwischen 35 und 40 Millionen machen wir.
Okay, das sind die Christstollen inkludiert,
Euro nicht,
oder?
Die haben.
Sind die Christstollen inkludiert oder nicht?
Ja. Da.
Okay.
Genau, und ist ein Vertical, eine Produktgruppe, die einfach für uns Herzensangelegenheit ist. Vor meinem Vater, die Generation, man vier Generation Bäcker.
Ja.
Deswegen ist es eigentlich so ironisch, dass man irgendwie mit so einem Produkt dann zufälligerweise, ich glaube nicht an Schicksal, also nicht an Zufälle, gewisses Schicksal, mit dem Dresdner Christian gestartet ist. Und deswegen, wir wollen das Business auch immer behalten. Also, ja. Das ist einfach so traditionell.
Du hattest es mir vorhin erzählt, deswegen, ich will mal darauf zurückkommen, weil ich es nicht vergesse. Der Bäcker, mit dem ihr das macht, mit dem macht ihr das seit 18 Jahren und ihr habt einen Handschlag-Deal.
Ja.
Nicht mehr.
Kein Vertrag, kein nix.
Also ihr dreht mit dem Kollegen heute bis zu 100 Tonnen Christstollen, genau. Im Jahr?
Das ist so, wir sehen uns noch als Manufaktur.
Ja.
Anbauen ist nicht, neue Produktionen wollen wir nicht. Ja. Das ist die Menge. Wer nicht rechtzeitig kauft, kriegt keine mehr, Maximum, und dann ist das auch.
Aber wir reden von einer sechsstelligen Anzahl an Christstollen, die ihr zusammen verkauft. Genau. Das ist schon echt Wahnsinn.
Ja.
Also finde ich so, auch wenn du mir so einen Bäckerbetrieb vorstellst, der hat jetzt ja im Regelfall nicht 100 Mitarbeiter, sondern ist ja schon eher ein bisschen kleiner im Regelfall,
ja.
Dann ist das schon auch.
Und die haben halt auch viel mehr Urlaub unterhalb des Jahres, weil natürlich der Umsatz hinten raus viel, viel höher ist als das normale Brot- und Buttergeschäft.
Ja, ich meine, wir sind jetzt im August und du hast mir vorhin erzählt, dass er jetzt schon Christstollen quasi, ihr müsst ja, jetzt ja, schon anfangen zu produzieren.
Ja, das ist schon fleißig dabei.
Und der Stollen, der hält sich ja eine ganze Weile.
Genau.
Also ihr haltet auch Lagerkapazitäten vor, ihr habt in Dresden ein eigenes Lager, da habt ihr auch eigene Druckmaschinen, das heißt, ja. Ihr könnt auch Individualanfragen, ist ja auch für die zuhören hier, ne? Manchmal gibt es ja für ein Beachfest quasi so eine bedruckte Beachliege mit meinem Firmenlogo drauf und mit meinen Firmenfarben. Sowas könnt ihr auch innerhalb von 48 Stunden, zum Beispiel 72 Stunden realisieren, weil ihr ja. Selber Kapazitäten dafür vorhanden.
Das ist neben dem Dresdner Christian, wenn es um mein Herz geht, ist der Liegestuhl mein absolutes, das ist der Marketing-Blockbuster für mich. Das ist einfach nur, hält ewig,
ja.
Riesenwerbefläche XXL,
ja.
Ist bequem, kannst du klappen, kannst du wegpacken, gibt es mit Getränkehalter. Also aus Marketing-Genie-Sicht, wenn du mal Impressions zählst, was ein 1000er Kontaktpreis Impressions sind, an dem Beachclub, wenn da 20, 30, 50.000 Leute dein Logo sehen, sich bequem hinsetzen, ne, und diese Assoziation halt eben haben, aus Marketing-Sicht, also Kost pro Klick ist, glaube ich, der Werbeartikel, also das günstigste Werbemedium, was es global überhaupt gibt und total unterschätzt.
Er ist auch ein schönes Produkt. Also ich empfinde das auch persönlich als, wenn ich eine Firma sehe, die auf dem Sommerfest so ein Ding rumzustehen hat, gucke ich mir gerne an. Ja. Ist auch qualitativ gar nicht so einfach, da ein richtig gutes Produkt zu bauen. Ist so mein Gefühl. Die meisten Sachen, die ich mir angucke, sind eher, würde ich jetzt nicht stundenlang drauf sitzen. Aber ihr habt es, glaube ich, ganz gut im Griff. Ihr baut echt schöne Sachen auch. Ich habe mir das vorhin angeguckt auf der Webseite. Das sieht schon alles sehr, sehr ordentlich aus.
Ja, am Ende bist du nur die Summe deiner Taten. Ja. Und wir sind natürlich bestrebt, dass die Kunden happy sind. Und klar gibt es mal einen Kunden, der vielleicht nicht happy sein könnte. Ich glaube, wir haben eine Positiv-Delivery-Quote von 98,5%, weil kommt ein Tag zu spät, DHL macht was schief, die Farbe ist freigegeben, jetzt siehst du es im Tageslicht, du bist nicht 100% happy, ist auch ganz, ganz viel subjektiv. Jeder liebt ja seine Marke unendlich. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich unendlich viel Stresspotenzial und dafür sind wir mit 98,5% Happiness-Quote, also pünktlich geliefert, Qualität passt etc., glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Und vielen anderen Kunden findest du halt eine kaufmännische Lösung, entweder nach Produktion, Rabatt, Discount. Am Ende arbeiten wirklich auch hinter der Kamera Menschen, die an einer Druckmaschine stehen, die einen guten Tag haben können, einen schlechten Tag haben können, die das dann auf dem Rollband packen, dann läuft das durch eine UV-Lampe, dann wird es getrocknet, dann hast du vielleicht andere klimatische Bedingungen oder die neue Charge hat eine leichte andere Farbe, aber die Vorproduktion war doch genau so, sage ich, ja, das ist trotzdem Baumwolle und es ist ein Stoff und er wird gefärbt und nothing is as, also das ist nicht so sicher wie der Tod, dass du was Leichter hinbekommst. Es ist halt immer was anderes. Und das halt eben gut zu managen und zu verpacken, ist ein Kraftakt, aber wir geben da jeden Tag Gas, dass wir für die Kunden da sind.
Du kannst dich da extrem gut drin verlaufen, ist noch nicht ganz offiziell, aber wir haben 1,5 Jahre an den Mittelstars Hoodie gebastelt. Also wir wollten nicht typisch Merch haben, sondern wir wollten eigene Produkte haben, eine kleine Brand. Und das hat viele, viele Dienstleister verschlissen, das ist genauso wie du sagst, weil wenn du in großen Stückzahlen bestellst, die Ware kommt halt irgendwo von nicht oder außerhalb Europas meistens an oder Randeuropa. Und der fängt schon damit an, der Stick. Du guckst dir 3 Teile an, der Stick ist auf jedem Teil anders. Dann sagst du, ich will den Stick auf jedem Teil gleich haben. Das geht schon, aber das hat eben alles seinen Preis.
Ne? Das hat seinen Preis, das braucht seine Zeit.
Ja.
Und husch, 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 ich brauche. Aber das machen wir auch, Arbeitsbekleidung, komplette Kollektionen. Kann nicht so häufig über die Kunden sprechen, aber da ist wirklich schon das Hohes Hohe vom Mittelstand bis zum Konzern hat eben
100.000 Kunden
europaweit dabei.
Echt viel.
Klar.
Wie viel Prozent der Bestellungen auf eurer Webseite gehen heute direkt durch und werden geordert und wie viel haben nochmal einen Rücksprachebedarf?
Also Auftragsvolumen technisch sind knapp 50% aller Aufträge laufen online.
Okay.
Das ist aber nur 30% vom Umsatz.
Ja.
Weil offline die Warenkörbe größer sind.
Offline heißt, Kunde ruft an, braucht ein Angebot.
Wenn du jetzt kommst und sagst, ich habe Einkaufsbedingungen bis 5.000 Euro, ich brauche 3 Angebote.
Naja, genau.
So, unser Angebot kann online selbst geschrieben werden mit Staffelpreisen und ist in 10 Sekunden bei dir. Es braucht der Wettbewerb 3 Tage, der ist vielleicht 3 Cent günstiger, wo wir zu bestellen, der seinen Prozess im Griff hat oder der 3 Cent günstiger ist,
ja, genau.
Weil er ein Einmannbetrieb ist. Also das ist halt auch ein fragmentierter Markt. Es gibt über 3000 Wettbewerber, also hochkompetitiv, also wirklich super Red Ocean. Und das haben wir immer versucht, halt eben mit einer Blue Ocean Strategie zu umschiffern, indem wir in der Spitze hatten wir über 20 Webshops. Ne, heute ist Brandable die Marke, die wurde irgendwann 2021 umfirmiert von KC Werbeartikel auf Brandable. Also eine Marke wollten, die Strahlkraft hat, die europaweit funktioniert. Wir hatten in Europa auch einige Testerfahrungen schon in unterschiedlichen Zielmärkten und hatten in der Spitze bis zu 20 unterschiedliche Webshops, also vom Liegestuhl-Shop über Stollen aus Dresden, über Stressball-Shop, Handtuchfabrik, Tassenfabrik.
Die typische SEO-Strategie, für die man ja Online-Shops hat.
Ja, alles gut, aber it's free traffic.
Ja, genau.
Paid Ads is expensive.
Ja, Brandable ist auch ein schöner Name, finde ich. Also habt ihr extrem, ganz großes Lob, finde ich, ist ein mega guter Markenname für das, was ihr tut. Da extrem gut gemacht.
Ja, danke. Nicht jeder kann aussprechen. Manche sagen auch brandable und schreiben es mit A.
Ja,
manche
klar.
Wettbewerber kaufen sich auch die Domain und leiten die dann auf ihren Traffic um. Wir haben schon immer damit gesprochen. Wir haben sie zurück. Aber tatsächlich easy gemerkt, die Brand Bible im Englischen, Brand Bible ohne B.
Ja, genau.
Make your brand visible. Kannst auch schön damit spielen. Marketing hat schon, macht schon Spaß.
Und du bist nach Dubai gegangen.
Ja.
Vor 5 Jahren schon. Warum, wieso, weshalb? Wie funktioniert das?
Corona, Lockdown 2020, Dezember, hartes Jahr hinter uns, ein Rekordjahr, ein All-In-Jahr. Und wir haben gesagt, wir wollen mal raus mit den Kindern. Zweite Mal Vater geworden. Waren dann 3 Wochen vor Ort.
Ja.
Der Lockdown ging am 21 bis Mai, Juni.
Ja, ja.
Wir waren längst remote aufgestellt. Ich hatte auch die Corona-Zeit im Homeoffice verbracht. Und dann 3 Wochen da geblieben, einen Monat verlängert, einen Monat verlängert, einen Monat verlängert und gesagt, okay, Schatzi, hier fühlen wir uns echt so, so wohl. Könntest du dir vorstellen, zu leben.
Mhm.
Und dann mit dem Uwe gesprochen, was ich das vorstellen
also
könnte.
Also mit deinem Geschäftspartner, genau. Und deinem Onkel.
Genau, Familie, der Bruder von meiner Mama. Und haben dort ein Agreement gefunden, dass wir es probieren und sind dann tatsächlich im März eine Wohnung gekauft, Februar sogar schon, März. Und sind dann nochmal zurück, den ganzen Sommer und dann geht's da los. Wander mal ins Ausland aus mit Kapitalgesellschaften, mit Werten, mit Vermögen, dann kommt die Wegzugsbesteuerung.
Das hat Deutschland schon
ganz
gut gemacht.
Was ist denn die Wegzugsbesteuerung?
Mhm.
Die Wegzugsbesteuerung haben wir auch, glaube ich, einen tollen Unternehmer zu verdanken. Eine Geschichte mal dazu gelesen.
Mhm.
Der heute ins Ausland gezogen ist und dann morgen vererbt hat. Also das Thema Erbschaftssteuer und Wegzugsteuer hat tatsächlich Unternehmer zufolge, die versucht haben, was man ja verstehen kann, ihre Steuern zu optimieren. Nee, also du bist dann halt in der Situation, dass du deine Firma bewerten musst, sämtliche Firmenwerte bewertet werden und du wirst pauschal fiktiv besteuert.
Wie mit einem Verkauf.
Wie mit einem Verkauf. Verkaufst aber gar nicht.
Und hast die Kohle im Regelfall nicht rumliegen.
Ich zahle heute noch die Lohnsteuer als Geschäftsführer, wir zahlen Dividendensteuer. Also ich lebe in Dubai, bin wegzugsbesteuert, aber das ganze Kerngeschäft ist halt eben hier. Zwar gibt es Beteiligung im Ausland in unterschiedlichen Startups, aber das ist, sag ich mal, so die Investorenseite, die mich auch umtreibt, weil ich gerne auch in neue Technologien halt investiere und auch die Zeit mit AI halt super spannend finde. So ein bisschen wie die Erfindung des Internets auf Steroiden hoch 10 oder hoch 20. Ich glaube, die Potenz kann man gar nicht bilden. Da wird einiges in den nächsten Jahren passieren. Und dort einfach angekommen. Unsere Kinder sind einsprachig hin, die sind mittlerweile fließend viersprachig.
Wow.
Russland, Deutsch, Russisch, Englisch, Spanisch plus Arabisch in der Schule.
Krass.
Meine Frau ist Russlanddeutsche. Und es ist halt einfach schön zu sehen. Anderes Klientel, anderer Austausch. Ich liebe das Meer, liebe Sonne. Und mein absolutes Highlight ist tatsächlich die Zeitverschiebung. Im Winter haben wir 3 Stunden Zeitverschiebung.
Ja.
Das heißt, wenn du so ein bisschen Körper, Geist und Seele im Griff haben willst, ich liebe Sport nach wie vor. Das Sport ist auch die Energie, die mir das halt eben gibt. Der Ausgleich, die Balance ist halt super wichtig für mich. Bis um 12 ist halt 9 Uhr deutscher Zeit. Kannst du deinen Sport machen, du kannst lesen, du kannst Podcast drehen, du kannst Content produzieren, du kannst deine Personenmarke aufbauen. Na, du hast einfach Zeit für dich und deine, idealerweise auch Ehefrau.
Und dann beginnt in Deutschland erst der Tag.
Und dann geht der Tag los. So, dann hast du quasi, 2 Tage in einem.
Ja, stimmt schon. Da ist was dran. Sag mal, bevor wir auf deine Investitionen eingehen, Corona war ja auch einer der Momente in deinem Leben, wo ihr nochmal auch, obwohl es euch schon sehr gut ging, aber alles auf eine Karte gesetzt habt. Das haben wir ja vorhin gezählt. Da habt ihr einen echt krassen Move gemacht. Kannst du davon nochmal erzählen, auch mit diesen 90 Tagen? Weil ich das unglaublich beeindruckend finde, wie man aus einem bestehenden, gut funktionierenden Geschäftsmodell heraus noch die Augen trotzdem weiter aufhält und auch bereit ist, nochmal diesen Riesenschritt zu gehen, das Risiko reinzugehen. Hat mich unglaublich beeindruckt.
Also ich muss voraussagen, wir haben, ich komme aus einer Arztfamilie, beide Eltern Ärzte und wir haben durch unser Office in Asien natürlich einen ganz anderen Draht, eine ganz andere Kommunikation. Ne? Wir wussten, okay, wir haben jetzt einen Lockdown, ging im Januar los. Wir wussten, Asien öffnet wieder. Am Freitag, den 13. März 2020, ist unser Business tatsächlich an dem Tag mit der Ankündigung, es gibt einen Lockdown am Montag oder Dienstag, um 8% eingebrochen. Wir wussten, okay, wir wissen jetzt nicht, wie lange das dauert. Die ganze Welt macht zu. Wer macht, es gibt keine Messen, es gibt keine Restaurants. Also Wir wussten, wir haben eine Eigenkapitaldeckung, wir haben ausgerechnet, wie lange kommen wir.
Ja.
Ja, also wie viele Monate. Ich glaube, VW in der Krise hat man gesagt, wir kommen noch 2,5 Monate, dann sind wir pleite, dann bräuchte man Liquidität oder müsste halt was tun, sowas. Ne?
Und wir hatten halt unsere Zahlberechnung und gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten als Unternehmer. Du kannst dich flach auf den Boden legen, die Kosten senken maximal und einfach es wegatmen, versuchen
und dich dem Schicksal ergeben.
Haben viele gemacht.
Vermeintlich.
Ja.
Oder du schaust, was dir das Universum der Kompetenz hat oder in dieser Konstitution hat eben gibt. Und wir haben uns für den anderen Weg entschieden. Wir haben von Freitag auf Samstag noch Geburtstag gefeiert mit meinem Großvater, nächsten Morgen aufgewacht. Und was tut man, wenn du nicht schlafen kannst? Rastlos, dein Unterbewusstsein arbeitet. Ich habe mich in den Laptop gesetzt und habe einfach runtergeschrieben, was ist in Situation, was können wir, was machen wir, was tun wir?
Ja.
Das sogenannte COVID Task Force Paper, wie ich es genannt habe. Mhm. Das habe ich im Team geteilt. Wir haben in 24 Stunden ein Pivot gemacht. Wir haben mit Behörden gesprochen. Wir haben uns die notwendigen Freigaben geholt, um Medizinprodukte zu importieren, weil unsere Kunden haben nachgefragt.
Ja.
Ich wollte auf den Zug im Januar, Februar nicht aufsprechen, weil ich gesagt habe, ich will kein Trittbrettfahrer sein und irgendwie Geld machen. Aber wenn die EU sämtliche wirtschaftlichen Akteure aufruft, aktiv zu werden, um den Pandemieschutz zu sichten, weil es einfach einen Riesengap gab.
Ja.
3 Monate keine Lieferung in der globalen Lieferkettendynamik, das ist das. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann.
Ja.
Haben uns einfach an unserer Ehre irgendwo gekitzelt bekommen. Nicht wissen, was passiert, sondern wir haben einfach gesagt, okay, pass auf, unsere Kunden brauchen es. Wir stellen unser Business von heute auf morgen um. Wir haben uns um die ganzen Zertifizierungen und die Audits in Asien gekümmert, mit Behörden gesprochen, mit dem Herrn Dulig, mit dem Office, mit dem Sozialministerium und guckt, was gibt es für Möglichkeiten zu importieren. Da ging es um CE-Vorschriften, da ging es um auch Freistellungsanträge. Und haben dann Mittwoch angefangen, kalt unsere Kunden anzurufen, auch neue Kunden, nämlich alle Kliniken in Deutschland.
Ja.
Und haben dann in 3 Tagen 10 Millionen Euro Umsatz gemacht.
Mit medizinischem Zubehör wie Masken, Kitteln.
Genau, weil wir hatten die erste Order morgens platziert, 200.000 Masken. Mittags waren wir bei 400.000, abends waren wir bei 800.000. Über 3 Tage haben wir dann ein paar Großkonzerne noch dazu bekommen. Die Kunden hatten einfach diesen Riesenbedarf.
Ja.
Wir hatten faire Preise, weil wir große Volumen gekauft haben. Aber diese Preisspirale hat sich fast ins Unendliche ausgespielt. Ja. Ich glaube, Masken wurden zum Schlusspreis für 6 Euro verkauft. Wir haben immer so 3 Euro maximal gehalten, 2,50 bis 3 Euro.
Mhm.
Weil wir auch die kleinen Apotheken, auch die kleinen Seniorenheime mit 1.000, also die haben bei uns für 1.000 Stück den Preis wie für 100 bis 200.000 Stück bezahlt. Weil wir einfach fair sein wollten.
Und als ihr gemerkt habt, dass das Produkt quasi funktioniert,
mussten wir all in gehen, weil wir hatten für 10 Millionen Euro Orders und mussten alles, was wir hatten, mein Kind wird den nächsten Tag geboren, mein zweites ist jetzt im Homeoffice, wir machen das erste Mal so ein Pivot, sämtliche, also Finanzen, wir hatten nach Asien überweisen.
Wie viel Kohle war das?
5 Millionen Euro.
Ihr habt 5 Millionen Euro nach Asien überwiesen, in der Hoffnung, dass in einer der größten Epidemie der Neuzeit quasi die Ware hier ankommt, ihr die an Kunden weiterverkaufen könnt und Co., damit wart ihr auch blank.
Genau, wir hatten aber die Aufträge schon.
Genau.
Aber das ist auch nur Soft-Commitments.
Genau.
Aber ich musste liefern, ich hatte eine Timeline und dann ging es erst los. Die Überweisung war das Einfache.
Genau, der muss ja verzollt werden, importiert werden, es muss distribuiert werden.
Neue Gesetze, neue Verpackungsvorschriften, es gab keine Flugzeuge, wir mussten eigene Flugzeuge chartern, über 20 Flugzeuge gechartert.
Eure Flugzeuge, also haben nur eure Sachen geflogen.
Genau. Zum Beispiel Lufthansa-Maschine ohne Passagiere, wir haben die Sitze beladen, wir haben den Unterboden beladen.
Wow.
Alles dokumentiert, auch digital.
Ihr seid auch mal leer geflogen, hast du mir erzählt.
Ja, uns haben sie leer fliegen lassen, weil sie uns mit 10 LKWs vor der Tür nicht entladen haben, 72 Stunden, und dann wollten sie das Geld nicht zurückbezahlen.
Und ihr solltet den Flug natürlich trotzdem bezahlen.
Haben wir bezahlt, war alles Vorkasse.
Ei.
Das war der teuerste Flug, den ich je gebucht habe.
Wie teuer war der?
1.080.000 Euro.
Der Spotmarktpreis für Flüge war für einen Flug 1.080.000 Euro.
Das war eine 747 Full Cargo mit 550 Kubik. Und die war 1.080.000 Euro.
Okay. Da kann man schon mal schlechte Laune bekommen, finde ich, wenn man den Flug verpasst.
Das kann man tatsächlich. Aber das in diesen 3 Tagen, in den 4 Tagen, wo wir fliegen sollten, sind 2 Flüge leer geflogen. Wir haben danach geklagt, wir haben auch einen Vergleich gefunden. Mhm. So einen großen Konzern verklagt man in der Regel nicht, aber war so. Und obwohl wir schriftliche Zusagen hatten und Garantien, weil wir auch das Mutterunternehmen beliefert haben, hat man uns trotzdem einfach in Shanghai stehen lassen.
Okay, und long story short, um es vorwegzunehmen, das wurde das erfolgreichste Geschäftsjahr eures bisherigen Unternehmerdaseins. Ja. Es hat also hinten raus sich auch komplett ausgezahlt. Ich glaube, Umsatzdimension hast du ja vorhin mal genannt. Das ist jetzt aktuell bei 30, 35 Millionen. Wir reden von einem Zeitpunkt von vor 5 Jahren. Wenn man in eure Bilanz reinschauen würde, würde man sehen, dass ihr im Jahr 2020 absolut peakt.
Genau, von 16 auf 69 Millionen.
Von 16 auf 69 Millionen.
Genau, also knapp 450%.
Das ist sehr unternehmerisch und sehr waghalsig. Also Glückwunsch.
Ja, wir hatten eine Aufgabe und mussten liefern.
Ja, also krass. Auch krass, aus der Komfortzone dann nochmal rauszugehen. Du hast ja erzählt, diese 90 Tage, wo du von morgens bis abends auch durchgearbeitet hast, ja, das Essen an deinen Tisch geliefert wurde.
Man kann dafür kritisiert werden oder halt eben nicht. Aber tatsächlich war die Intention, die wir halt eben hatten, dass wir helfen können und unsere 50 Mitarbeiter, die wir jetzt hatten, da eben auch in Lohn und Brot stecken. Weil alle saßen im Homeoffice. Wir haben 2 Leute haben nur noch Werbeartikel gemacht, ja, alle anderen haben auf Vertrieb umgesetzt. Wir haben das Lager 24 Stunden beschützen lassen. Wir haben nur Direktflüge gebucht, weil wir Schiss hatten, dass in Thailand dann die Ware konfisziert wird. Wärst du in Polen gelandet mit dem Flugzeug, weil du zwischenlanden musstest, hätte der polnische Staat es konfisziert.
Ja.
Es war einfach, also es waren kriegsähnliche Zustände.
Ja.
Und wir haben dann halt unserer Verantwortung nachgekommen, zu fairen Preisen Ware zu beschaffen, die jeder braucht zu dem Zeitpunkt, ob man jetzt.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Nicht.
Also, was hätten wir davon gehabt, wenn ein Unternehmen mehr hops gegangen wäre? Also, genau, so habt ihr das Unternehmen gerettet, habt es auf Jahre hinaus vernünftig aufgestellt, genau, saniert.
Man wird schon dafür kritisiert, aber wir haben das mit guter Intention gemacht, ja, und ich bin auch stolz darauf, dass wir diesen Weg so gegangen sind.
Also, hier saßen ja einige Unternehmer schon, die auch Masken produziert haben. Wie du gerade sagtest, der Staat hat dazu aufgefordert, soweit ich weiß, ja, die Unternehmen, und hat auch gesagt, helft in der Pandemie.
Genau.
Und wenn das ganze andere Business wegbricht, die Lohnkosten und Co. musst du ja trotzdem bezahlen. Also es ist ja auch, musst du erstmal so viel Geld auch mit Masken, das ist in eurem Case jetzt besonders gut, weil ihr aus China importiert habt. Ne? Wahrscheinlich kann eine Trigema, eine Gruppe, da ist es anders. Die produzieren die Masken in Deutschland, da ist der Spread auch zwischen Produktion und Verkauf wahrscheinlich nicht ganz so groß, aber am Ende des Tages wollten alle Masken haben, und wie du sagst, wenn das Flugzeug aus Versehen nicht in Deutschland gelandet wäre, sondern in Polen, denn wären die Masken in Deutschland nicht angekommen. Das waren die Zustände damals. Also es wurde auch, ja, dafür bezahlt, dass die Masken zum Schluss hier in Deutschland sind. Das hat halt einen Preis. Das, absolut, ist ja nun mal so.
Absolut.
So, jetzt seid ihr quasi an diesem Punkt. Du hast es geschafft, quasi Remote-CEO auch zu sein. Hast dich mit deinem Onkel auch da so aufgestellt, dass ihr das Unternehmen zusammenführt. Du machst aber darüber hinaus ja noch ein paar andere Sachen. Du bist ja auch Investor.
Mhm.
Was machst du da? Was interessiert dich besonders?
2 Themen interessieren mich super, super stark. Das Thema AI.
Mhm.
Ich sehe einfach die Möglichkeiten in Legacy-Unternehmen Automatisation zu bringen in relativ kurzer Zeit, die du heute, also die du vor 10 Jahren einfach nicht gehabt hättest. Ja. Ne? Das ist einfach super cool, super spannend, auch diese Learning Curve zu sehen. Man sieht zwar, dass dieses, ne, GPT-5 zum Beispiel, wenn man es nimmt, wir kommen so ein bisschen an die Erwartungshaltungsdecke.
Ja.
Wo man merkt, okay, jetzt ist der Sprung doch nicht mehr so krass geworden, aber trotzdem ist die Rechenleistung, die dahinter passiert, halt eben wahnsinnig krass. Die eigenen GPTs, die du bauen kannst, es gibt auch super viel Open Source Produkte. Aber prinzipiell, ich investiere gern in Handfestes, also ich bin Immobilieninvestor. Als Hobby, seit 2014, wenn man in Dubai ein eigenes, ich sag mal, schwimmendes Airbnb aufgemacht. Man kann ja sagen, wir haben uns eine Yacht gekauft. Ich habe gesagt, wir haben ein Charter-Business aufgebaut. Einfach, weil ich es testen wollte.
Ja.
Privat nutzen und Geld verdienen. Super. Statt einer Wohnung kann man auch mal eine schwimmende Wohnung nutzen.
Auf jeden Fall.
Mittlerweile gut etabliert. Sehr, sehr hohe Wiederbuchungsraten, weil wir echt ein super schönes Interior haben und auch eine tolle Crew und ein tolles Konzept dahinter. Und dann investiere ich in Augmented Reality, in ein Defense-Tech-Unternehmen.
Ja.
Was sich zur Aufgabe gemacht hat, halt eben den Menschen, wie er heute ist, in eine Situation zu bringen, dass du nicht mehr auf alten Systemen angewiesen bist, sondern du eine Smart-Brille hast, mit der du per Augmented Reality-Brille quasi Informationen eingeblendet bekommst. Gesichtserkennung, Waffenerkennung, kannst eine Drohne fliegen. Also eine super kleine, leichte Brille. Prototypen sind auch fertig.
Ja.
Ganz, ganz spannendes Produkt. Und ich denke, in Zukunft, und das sieht man halt eben auch bei Meta, dass so das B2C, aber wir machen das halt für Polizei und ganz klar abgegrenzt halt für,
okay,
Militär.
Okay.
Also wirklich Defense und Security. Weil wie willst du als Soldat heute oder als Polizist im Zeitalter von Drohnen und von Technologie mitwachsen?
Ja.
Ja. Du hast vielleicht eine Bodycam, du hast ein Mikro, du hast ein Headset, aber
ja,
du siehst sie nicht kommen, du kannst keine Entscheidung treffen. Und so eine Smartbrille mit einem integrierten Head-Up-Display kann man sich vorstellen wie in einem Auto. Ja, mit dem kleinsten Laserbeamer der Welt wird ein Dual-Screen aufgebaut und du kannst quasi navigieren, du kannst Gesichtserkennung machen, du bist sicherer, weil du, ne, du das Nummernschild von einem Auto lesen kannst. Und eine ziemlich coole Company, in die ich vor 3 Jahren investiert habe.
Ja.
Und geht jetzt in Verkauf und ist auch gerade wieder in der Funding-Runde und hat ein riesen globales Potenzial.
Also du bleibst da schon auch sehr wach, ne? Also könntest du dich auch ausruhen, könntest sagen, das, was wir jetzt haben, das ist ganz gut, das läuft auch irgendwie. Ja, genau, dann wäre es langweilig, aber du bist schon auch an Weiterentwicklung interessiert. Du hast ja auch viel von diesen Blue and Red Oceans gesprochen. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen? Ja. Das würde mich mal interessieren, weil du ja viel in diesen Sachen auch denkst und in diesen Prinzipien auch denkst.
Also ein Red Ocean ist im Endeffekt, muss man sich vorstellen, wir haben einen Ozean, da sind ganz, ganz viele Fische drin und aber auch ganz, ganz viele Haie. Und diese Haie fressen diese Fische und deswegen wird er rot. Er ist halt blutig. Mhm. Das heißt, wenn du in diesen Markt eintrittst als kleiner Fisch, ist deine Überlebenswahrscheinlichkeit relativ klein. Mehr Geld, mehr Kunden, Historie, so sie halt bissig sind.
Hochkompetitiver Markt.
Genau. Und innerhalb dieses Marktes kann man aber eine neue Nische schaffen, also ein neues Untersegment, wie, okay, es gibt tausende von Bäckern da draußen, die Stollen verkaufen.
Ja.
Aber es gibt nur einen Dresdner Christstollenverkäufer, der es online macht, der es personalisiert macht für Firmen und der in ein Segment anspricht, was du nicht im Supermarkt bekommst, nicht mal im Bäcker, was einfach nicht existent ist. Also du schaffst eine neue Kategorie, eine neue Gruppe. Blue Ocean ist zum Beispiel Airbnb, Blue Ocean ist ein Uber.
Ne? Okay, einfach weil sie...
mit Uber und Airbnb nicht vergleichen, aber sie haben ein existierendes Businessmodell genommen.
Genau.
Es anders gepackaged, anders designt, neu angegangen, das Problem anders gelöst und haben dafür eine komplett neue Zielgruppe und einen Markt erschlossen.
Also ein Blue Ocean kann sowohl der Stollenvertrieb online B2B sein, aber ein Blue Ocean ist auch, wenn man quasi Transport verändert.
Alles. Alles, was, wo du aus Hochkompetitivität rausgehst und plötzlich deinen eigenen Markt schaffst.
Und deswegen sagst du auch Legacy-Unternehmen. Wir haben auf der einen Seite quasi künstliche Intelligenz, auf der anderen Seite ganz viele alte Strukturen und Prozesse.
Genau.
Und wenn man die Sachen miteinander verheiratet, hat man natürlich einen sofortigen Uplift in Leistung, Produktionsfähigkeit, Ressourceneinsatz und Co.
Ne? Also ich glaube, dass jedes Unternehmen in Deutschland heute mit einer vernünftigen AI-Strategie 30-50% Umsatzwachstum erzeugen könnte und gleichzeitig die Profitabilität steigern. Weil Deutschland ist so teuer von den Löhnen und auch von seinem Arbeitsmarkt, dass du, klingt jetzt wie ein normaler Spruch, aber dass du es wirklich nur skalieren kannst über Digitalisierung und Automatisierung.
Ja.
Und an den Punkt müssen wir halt kommen. Aber schlagen wir uns jetzt mit AI-Act rum und machen uns die Türe zu, zur größten Revolution, die die Welt jemals gesehen hat. Oder finden wir Wege und Möglichkeiten, Technologie zu integrieren, datenschutzkonform und nachhaltig.
Jetzt sitzt du ja nicht mehr in Deutschland. Du bist jetzt in Dubai. Hast also ein bisschen Blick von außen. Was würdest du dir von der deutschen Politik wünschen? Du bist ja trotzdem noch Mittelständler in Deutschland. Was findest du gut, vielleicht auch woanders? Und wo sagst du, da sollten wir in Deutschland mal langsam anfangen, Gas zu geben und vielleicht auch Steine aus dem Weg räumen?
Ich habe Freunde aus gefühlt jedem Land dieser Welt.
Mhm.
Ich bin auch seit 2 Jahren in einem Executive Education Programm an der Harvard University.
Ah, cool.
Mach dort ein OPM.
Und ein OPM?
Ich bin ein Owners, President and Managers Degree.
Ah, okay.
Das ist das einzige Alumni, also einzige Programm, was du als Owner machen kannst. Geht über 3 Jahre, 3 Wochen, wo du dann Alumni wirst.
Okay, du musst also und Eigentümer von Harvard etwas, von einem Unternehmen sein. Okay.
Du musst Unternehmer sein. Mhm. Und was mir in Deutschland halt eben fällt, ist, dass du für nicht erbrachte Leistung bezahlt wirst. Ja, also wenn du in Dubai bist, dann sagt Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, es ist mir völlig egal, ob du eine Gazelle bist oder ein Löwe. Wenn die Sonne aufgeht, dann rennst du. Und das siehst du dort. Die Leute arbeiten 24/7, haben alle Ambitionen. Du kannst in diesem Land nicht leben, wenn du kein Geld hast. Das heißt, du musst arbeiten. Ja? Und ich glaube, wir brauchen Arbeitsmarktreformen, wo nicht Millionen von Leuten bei uns halt eben nicht arbeiten dürfen oder noch nicht qualifiziert genug sind, wo wir Geld für etwas zahlen, was ins Ausland geschickt wird, zu anderen Familien. Und Dänemark hat das, glaube ich, ganz gut vorgemacht. Dänemark hat diesen Sprung halt eben geschafft, hat gesagt, Asyl ist wichtig. Wir haben auch eine Aufgabe anderen Menschen gegenüber. Aber es muss jetzt kein Paradies sein, es muss kein Urlaub sein. Wir müssen die Leute in Arbeit bringen, wir müssen eben dafür Sorge tragen, dass unser Sozialsystem halt eben auch nicht kollabiert. Wir müssen dafür Sorge tragen, das finde ich in Dubai gigantisch, Gotteslästerung, dafür gehst du in den Knast. Also ist egal, ob du Jude bist, ob du Christ bist oder ob du Moslem bist, wenn du das Recht missbrauchst, negativ über eine andere Religion zu sprechen, gehst du ins Gefängnis. Und deswegen ist diese Toleranz für jeden dort zu groß. Ja, du hast 90% sind Ausländer. Jeder integriert sich. Es ist super safe. Und ich wünsche mir, dass meine Tochter oder mein Sohn nachts durch Dresden oder durch Deutschland laufen können und eben keine Angst haben müssen, dass sie irgendwie überfallen werden oder halt in eine schlechte Situation kommen. Und das ist politisches Versagen. Es ist unkontrollierter Zulauf, der nicht richtig abgearbeitet wird, integriert wird, der auch in Lohn und Brot kommt. Und das würde es halt im Ausland nicht geben.
Ich wollte gerade sagen, wir stehen uns da eben ganz auch selbst in dem Weg. Ne? Ja. Wir wollen im ersten Schritt, wollen wir immer rausgehen als Land, auch altruistisch gerne, wollen helfen überall auf der Welt. Ja. Das ist ja generell eine tolle, gute Einstellung, erstmal grundsätzlich. Wunderbar. Man muss aber natürlich auch den Prozess danach managen.
Richtig.
Und der Prozess danach ist eben trotzdem, es gibt Kapazitäten für alles. Kapazitäten bei Ärzten, Kapazitäten im Wohnraum und Co. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind von einem sehr produktiven, hochkompetitiven Land.
Exportweltmeister, darüber redet gar keiner mehr.
Genau, Exportweltmeister, sind wir irgendwie so ein bisschen eingeschlafen.
Ja.
Da hat bestimmt auch Corona einen Anteil dran, da haben ein paar politische Entscheidungen natürlich auch einen Anteil dran, aber ich sehe das wie du. Es wäre natürlich total schön, wieder ans Arbeiten zu kommen, und Arbeiten ist ja aus verschiedenen Gründen, wird es hier sehr erschwert. Das liegt manchmal an Regeln, auch Datenschutz. Wir wundern uns alle, dass Amazon und Google quasi sich einfach durch Europa durchfuttern. Der Datenschutz, den wir in Deutschland aufgestellt haben, dient nur diesen amerikanischen Konzernen. Der macht es den deutschen Unternehmen total schwer. Mhm. Aber wenn du ein großer Konzern bist, der Kunden-Login-Daten hat, wo der Kunde eh den ganzen Tag eingeloggt ist, kannst du natürlich mit dem Kunden machen, was du willst. Und diese Unternehmen schöpfen ja auch aktiv Werbegelder aus Deutschland ab, die nicht versteuert werden. Das sind eben alles so die Geschichten, die zum Schluss nicht ineinander greifen. Und dann brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, wo sind die krassen Tech-Giganten aus Deutschland. Die können so nicht entstehen.
100%.
Das ist ein riesengroßes Problem.
Ja. Ist jetzt zwei zukünftige Themen, die wir ändern müssen. Das ist das Thema, wir haben uns völlig abhängig energiepolitisch gemacht.
Ja.
Diese Energiepolitik ist, wir zahlen 5- bis 6-fachen Preis für Energie. Damit sind wir nicht wettbewerbsfähig. Wenn man sich anguckt, wie viel Megawatt oder Terawatt China produziert bis 2030 versus Amerika, versus Europa. Wir brauchen die Energieabundance, wir brauchen die Energie zur Verfügungstellung, und zwar günstig, um das Thema AI-Zeitalter mitgehen zu können. Datencenter, Rechencenter, günstig. Die werden nicht in Deutschland gebaut, die werden in UAE gebaut, die werden in Amerika gebaut, die werden in China gebaut. Und
wir brauchen auch günstige und gleichmäßige Energie.
Yeah,
also wir können nicht nur, wenn die Sonne scheint oder der Wind ist, wir brauchen die Energie rund um die Uhr.
100%. Ne, da brauchst du eine Nord-Süd-Trasse, ich weiß nicht, ob es langsam gebaut wird, dass du halt eben auch Windkraft halt eben nach Bayern bekommst. Wenn solche Projekte nicht angeschoben werden, verlierst du, glaube ich, in dem Kontext. Und das andere ist, wir brauchen auf jeden Fall Arbeitsmarktreform. Wir brauchen ein voll digitalisiertes Behördensystem. Tut mir leid für die Beamten, dann kann man sich umbilden in andere Jobs, in andere Regionen, weil AI wird eine Riesenrevolution halt eben schaffen. Aber ich möchte gerne in meine App reingehen, ich möchte meinen Bankauszug sehen, ich möchte alle meine Rechnungen auf einmal bezahlen können, ich möchte meinen Pass dort sehen. Das muss digitalisiert werden. Ich möchte zu einer Behörde gehen und dann halt eben sitzen und 6 Monate warten, bis ich einen Antrag bekomme. Das ist, Papier muss weg und Digitalisierung muss her.
Ja, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber eine Staatsquote von 50% in einem Land, wo die Leute nicht wegen Tourismus, Erdöl oder irgendwas anderem herkommen. Mhm. Also, dass wir einfach so Geld, wir sind ein Produktionsland, wir verdienen nur Geld, wenn wir produzieren.
Mit Ideen und Produktion, genau.
Genau, da haben wir auch eine echt schwierige Staatsquote inzwischen.
Die wir haben alles keine Rohstoffe.
Wir haben keine Rohstoffe. Das haben sogar wir im Osten in der Schule gelernt. Genau, Russland. Viele Rohstoffe, wir eher wenig, genau. Da müssen wir irgendwie wieder ankommen.
Absolut.
Also das ist definitiv, finde ich, absolut richtig, was du sagst. Noch eine Frage zum Abschluss, die mich sehr interessiert. Was machst denn du für dich? Du bist 40, du siehst auf jeden Fall fit aus, du strahlst, du hast auch echt ein sehr positives Mindset, ein absolutes Unternehmer-Mindset. Was machst du so für dich? Sport, Meditation?
Meine wirklich Homebase und Home-Turf ist Dubai mittlerweile, und ich gehe Montag, Mittwoch, Freitag ins Gym.
Okay.
Ich stelle mich regelmäßig auf ein Sato-Board, das ist ein Nagelbrett. Zur Stressbewältigung, super cooles Grounding-Tool. Sato, S-A-D-H-U. Weil diese Fußzonen-Reflexpunkte, die wir haben, ich glaube 70.000, werden auf einmal stimuliert, du hast 2-3 Minuten Schmerzen. Aber du kommst halt komplett runter, dein Cortisol-Level geht auf null, du baust halt alles ab. Also wir sind da nicht Regi-Qualität, aber ich kann auch eine Stunde draufstehen.
Das ist eine moderne Nagelmatte quasi.
Genau, aber aber Pads, auf die stellen wir uns.
Ja?
Das ist keine Matte, sondern wir stellen uns drauf.
Ja.
Sieht man auch auf meinem Instagram-Kanal regelmäßig.
Okay.
Gerade der Challenge dazu. Ich meditiere mal mehr, ich mache Breath-Workout, ich gehe regelmäßig ins Eisbad. nehme Dutzende Supplements, versuche mich healthy zu ernähren, habe einen Personal Trainer, gehe mit meiner Frau halt immer zusammen trainieren.
Also du achtest schon sehr auf dich, auf das, was du isst,
my health
auf das,
wie du lebst.
Schläfst wahrscheinlich auch gut und auch nicht jetzt 5 Stunden nur?
Nee, so 6 bis 7 sollte ich schaffen, aber...
Okay, ist auch nicht so viel?
Kenn ich. It's life, I just love it, I do it and I had it all. All in allen Lebenslagen.
Und noch eine Sache vielleicht, du machst einen sehr, sehr strukturierten Eindruck und wir fragen ja oft so nach Lifehacks oder was man auch jüngeren Unternehmern mitgeben kann. Jetzt hast du ja die ganze Klaviatur durch. Bist ein paar Mal richtig auch hingefallen, hat auch richtig wehgetan. Hast du irgendwelche Regeln oder Lifehacks, wo du sagst, das habe ich für mich in diesen 40 Jahren auf dieser Welt schon ergründet, daran halte ich mich oder das hat mir geholfen?
Ganz, ganz gute Frage. Spannend. Ich glaube, so 2, 3 Dinge im Aufbau habe ich immer gesagt und das lebe ich heute noch. Mach ganz, ganz viele Fehler. Mach die schneller als dein Wettbewerb. Das habe ich vor 15 Jahren schon gesagt. Lern daraus, bring dich nicht um und sei schneller als dein Wettbewerb. Ohne Fehler gibt es keinen Erfolg. Es ist unumstößlich, nur die Learnings. Es ist schön, wenn dir jemand was sagt, es ist schön, wenn es im Buch steht, aber im echten Leben fühlt es halt dann doch nochmal halt eben anders an. Ne? Hol dir frühzeitig einen Mentor, wenn du kannst. Der günstigste Mentor kostet 9,99 Euro, liegt am Kiosk, heißt Buch.
Ja.
Wenn du ihn dir am Anfang nicht leisten kannst. Und wenn du einen Mentor suchst, gib ihm einen Mehrwert. Sag, ich arbeite 6 Monate für dich kostenlos, was auch immer, aber gib was.
Ja.
Weil niemand will für dich da sein, wenn du niemand bist. Und Menschen wollen immer ein Value irgendwo haben. Ne? Was kannst du mir geben? Sag, mach alles für dich. Just let me know how. Und ich glaube, wir sollten in Deutschland mit einem Thema aufräumen. Da bin ich voll von überzeugt, das Thema Work-Life-Balance. Für mich ist das reiner, Bullshit. Ich sag's so drastisch, weil für mich gibt's nur Balance. Und diese Balance gibt's in 3 Lebenslagen. Das heißt Gesundheit, Business und Familie, Umfeld. Jetzt kannst du Financials dazu nehmen und Cheer and Contribute, machst du was, ne? Wir supporten zum Beispiel Hope Cape Town, ne? Mit Charity-Projekten und so.
Schön.
Aber eine Balance zu haben ist, für mich gibt es eine Balance und es gibt gezielte, gewählte Disbalance. Lieber Partner, ich muss jetzt 3 Monate Gas geben, ist Corona, 90 Tage. Ich weiß nicht, ob wir danach noch was haben, aber wenn wir was haben, wird es uns besser gehen. Ja, all in. Versus, ich habe jetzt viel Zeit, ich bin für die Familie da, versus ich habe halt Sport. Die Balance schafft man sich in der Summe dieser Dinge aus, wie gesagt, gesunder Geist, gesunder Körper eine gesunde Relation. Ja, ich glaube, ein Partner, die richtige Partnerwahl im Business, aber auch im Leben ist, viele schon gehört, aber halt tatsächlich die wichtigste Entscheidung deines Lebens.
Das kann man, glaube ich, alles so mitnehmen. Ja. Vielen, vielen Dank. Also erstmal saucool, dass du den Weg angetreten hast hier zu uns. Cool, dass du uns die Einblicke hier auch gibst. Also es ist für mich auch mal wichtig zu hören, wie ist es für jemanden, der seit 5 Jahren von außen zuguckt, zumindest rein quasi nicht mehr lokal in Deutschland lebt, sondern sich diesen Blick auch gibt und auch in einer der modernsten Städte der Welt, wo er viel Input bekommt, auch von anderen. Und was ihr da mit Brandable auf die Beine gestellt hat, auch mit den Stollen und Co. Also das erinnert mich so ein bisschen an meine Geschichte, die war auch ein bisschen wild und die war auch ein bisschen bunt. Mit ganz oft hinfallen und probieren. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Message. Man sieht, du kannst es mit Stollen schaffen, du kannst es mit Werbeartikeln schaffen, du kannst es in einer der größten Krisen der Welt auch mit Corona-Artikeln schaffen. Mhm. Open-minded bleiben, Einflüsse auf sich auch wirken lassen, sich auch mal rausnehmen, hinsetzen und sagen, was können wir jetzt aus der aktuellen Situation tun? Wahnsinn. Also sehr, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Es war mir echt ein Fest. Schön, dass du hier warst.
Vielen Dank, vielen Dank. Vielleicht noch einen Abschlusssatz.
Gerne.
Ich sage immer, es gibt circa geschätzt 5% Unternehmer auf dieser Welt. Wenn wir als Gesellschaft darauf hinarbeiten, dass wir auf 10% kommen, dann sind alle Probleme dieser Welt gelöst. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass Probleme meistens noch nicht gegründete Unternehmen sind. Weil aus jedem Problem entsteht ein Business Case eigentlich. Deswegen muss man als Unternehmer dieses Problem immer als positiv sehen, weil wenn du es umdrehst, entsteht da tatsächlich ein Wert raus. Und es ist völlig egal, was du tust, wie du es tust. Fang mit irgendetwas an. Der Weg für dich ist schon irgendwo freigeräumt. Solange du nicht aufgibst und wirklich weitermachst und immer stetig sagst, es gibt eine Lösung. Ich finde eine Lösung. Umfeld, Fragen. Dann positionierst du dich zu Glück. Denn Glück hast du nicht, sondern Glück erschaffst du dir, indem du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, aber du musstest den Weg schon dahin gehen.
Sehr, sehr schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr hört's, ran an die Buletten. Ja, es gibt viel zu holen. Es gibt für jedes Problem eine Lösung, auch oft in Form von Unternehmen. Also ganz große
Attacke.
Ganz große Ansporn auch, genau, Attacke. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann wisst ihr, abonnieren, followen, liken, gerne auch Mittelstars vorschlagen. Denkt daran, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich sage, eine erfolgreiche Woche und bis bald.